wir alle wissen, und jetzt möchte ich auf eine Tatsache hinweisen, wir wissen, dass nach etwa nur 3 Tagen 85% einer Predigt vergessen sind. Ist das nicht schade? Ich finde schon. Einige von uns bemühen sich deshalb, persönliche Notizen zu machen, um sie dann zu Hause wieder zu rekapitulieren. Sehr gut, sehr gut. Aber einige sagen natürlich, ich kann nicht so schnell schreiben, wie da vorne gepredigt wird. Und wenn ich schreibe, kann ich mich nicht auf den Predigtinhalt konzentrieren. Geschwister, ich weiß, Predigtnotizen sind wirklich nicht jedermanns Sache, das weiß ich. Aber fragen wir uns doch einmal, wie können wir uns trotzdem ohne viel Aufwand an den Predigtinhalt auch nach längerer Zeit noch erinnern. Und es gibt dazu ein ganz einfaches, simples Verfahren. Und dieses simple Verfahren heißt Arbeitspapier. Ihr habt es auf euren Sitzen gefunden. Und hier ist auf einem Blatt die Essenz der Predigt schon vorgedruckt. Könnte manchmal auf die Gedanken kommen, da wollen wir ja gar nicht mehr herkommen. Das ist damit nicht gemeint. Es soll nur eine Erinnerungsstütze sein. Nur einige wenige Schlüsselwörter sind während der Predigt zu ergänzen. Ich glaube, in diesem Fall sind es 5, wenn ich es richtig im Kopf habe. Damit aktivieren wir ja unser Erinnerungsvermögen. Ja, schon beim Hören. Und leicht erinnern wir uns dann an das, was wir schwarz auf weiß vor Augen haben, eben weil ja der Mensch durch Wiederholung lernt. Der Mensch lernt durch Wiederholung. Das ist eine ganz einfache Tatsache, die wir alle kennen. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum sind wir hier, Geschwister? Und die Antwort doch die ist, und ich hoffe, ihr stimmt alle damit überein, um von Christus zu lernen, dann verstehen wir, worauf ich eigentlich hinaus will mit diesem Arbeitspapier. Jesus ist gekommen, um einen jeden von uns umzugestalten, so wie er uns sieht. Und sinngemäß haben wir auch schon in der Kirche, in der Kurzpredigt heute gehört, unsere Kirche existiert ja, um Glaubende an Christus aufzubauen. Wir kommen hier zusammen, um einander aufzubauen. Und deswegen existiert ja die Kirche. Gell? Und das bedeutet ja, gemeinsam mit Gott Schritt für Schritt daran zu arbeiten, Menschen aus uns zu machen, die auf natürliche Weise, auf ganz natürliche Weise das tun, was Jesus an unserer Stelle ja tun würde. Und deshalb haben wir uns zu fragen, wie würde Jesus seine Zeit verbringen, wenn er sich in unserer Situation befände? Welche Art wären seine Beziehungen? Wie würde er persönlich Geld ausgeben? Einfach mal ganz profan gedacht. Wie würde er den Ehepartner behandeln? Wie würde er den eigenen Beruf ausüben? Wenn wir uns nämlich derart fragen, dann erkennen wir, wie unser Leben als Jünger Christi sein sollte. Und dieses geistige Bild entsteht in uns nur, weil Christus durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist in uns ist. Wir haben es heute auch schon besungen. Es ist Jesus selbst, der uns aus Gottes Gnade bewegt, der uns lehrt und der uns regelrecht formt, wie wir es ja auch in der Bibel lesen, wie der Töpfer das Tongewiss formt. Geschwister, heute wollen wir hören, wie Christus in uns Gestalt gewinnt. Wie Christus in uns Gestalt gewinnt. Und deshalb trägt auch die Predigt den Titel, wie man in Christus wachsen kann. Wie man in Christus wachsen kann. Gott ist findig und genial. Er möchte einen jeden von uns in sein Ebenbild verwandeln. Das wissen wir eigentlich alle. Aber wie tut er das? Wie tut er das? Gott nimmt jedes Detail unseres Lebens, und macht es zu einer Ausbildungsstätte für uns. Zu einer Ausbildungsstätte. Unser ganzes Leben verwandelt Gott in ein Umfeld, das uns individuell formt und gestaltet. Geschwister, drei Kräfte sind uns, die uns formen, die uns gestalten. Erstens, was Gott in uns wirkt, ist die erste Kraft. Zweitens, was das tägliche Leben in uns wirkt, ist die zweite Kraft. Und die dritte Kraft, was wir selbst in uns wirken. Diese drei Kräfte, was Gott in uns wirkt, was das tägliche Leben in uns wirkt und was wir selbst in uns wirken. Darum geht es. Und wer jetzt das Arbeitsblatt in der Hand hat, der wird sehen, da ist schon eine Frage, da ist eine kleine Zeile, soll man ausfüllen. Wir haben eben schon gehört, erstens, was Gott in uns wirkt. Gottes Heiliger Geist handelt in uns. Damit sind wir bei der allerersten Sektion über geistliche Gestaltung. Wenn wir Glaubende aufbauen wollen oder selber mit dem Charakter Christi geformt werden wollen, dann ist dies die allererste Lektion. Wenn wir diese Lektion nämlich verpassen, wird unser geistliches Wachstum scheitern. Deswegen ist es so wichtig, was wir uns heute vor Augen führen wollen. Ohne Gott werden wir geistlich keinen Zoll wachsen. Keinen Zoll. Kein Zentimeter. Das ist das gebräuchlichere Maß. Rettung geschieht ausschließlich aus und durch Gottes Gnade. Gott hat sich zu uns herabgelassen. Er hat sich zu uns herabgebeugt, um uns von unserem verfahrenen Leben zu retten. Er hat uns zu einem neuen Leben in Christus eingeladen. Kommt her. Und zwar dem Leben im Königreich Gottes. Geschwister, das ist 100% Gnade. 100% Gnade. In unseren Sünden waren wir tot. Gott hat sich zu uns herabgebeugt, um uns in Christus lebendig zu machen. Unser geistliches Wachstum ist eine gnädige Handlung Gottes. Wichtig, dass wir das klar verstehen. Und seitdem wir ja in unserem Herrn und Heiland Jesus sind, ihm vertrauen, sind wir rein. Im vollen Umfang wird uns und allen anderen diese Vollkommenheit erst offenbar, wenn Christus sich selbst bei seinem zweiten Kommen offenbart. Doch in der Zwischenzeit wirkt der Heilige Geist. In der Zwischenzeit wirkt der Heilige Geist diese Heiligkeit und diese Vollkommenheit Stück für Stück in unser Erleben hier auf Erden ein. Jedes geistliche Wachstum kommt vom Heiligen Geist. Jedes geistige Wachstum kommt vom Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der christlichen Charakter in uns formt. Wir wollen uns jetzt einige Bibelstellen ansehen, die diese Aussage belegen. Ich lese heute aus der Gute-Nachricht-Bibel. Schlagen wir Johannes 3, Vers 5 auf. Wir lesen beide Verse, Johannes 3 und die Verse 5 und 6. Dort heißt es, Jesus sagte, Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Aus rein menschlichen Anstrengungen, Geschwister, können wir nicht lernen, in Gottes Reich zu leben. Aus menschlichen Anstrengungen heraus geht das einfach nicht. Geistlich können wir nicht wachsen, indem wir uns nur bemühen, gut zu sein. Wenn all unser ehrliches Bemühen nur aus unserem sündigen Fleisch heraus geboren wird, dann ist das Ergebnis nichts anderes als sündiges Fleisch. Nicht mehr, nicht weniger. Was wir brauchen, ist nicht ein Mehr unseres alten Lebens, eine Ausdehnung, eine Vermehrung aus unserem eigenen menschlichen Verstand heraus, nein. Was wir brauchen, ist ein gänzlich neues Leben, eine neue Geburt, die ein Geschenk des Heiligen Geistes ist. Neues Leben muss von Gott kommen. In Römer 8, wenn wir es aufschlagen, heißt es, Römer 8 in den Versen 10 bis 13. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angekommen seid. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der jetzt schon in euch lebt. Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Dieser letzte Satz ist so aussagekräftig. Ich wiederhole ihn nochmal. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Geistlich, Geschwister, können wir nicht wachsen, es sei denn, Gott selbst wirkt es in uns. Einfach so, wie wir es eben gelesen haben. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Gott sagt, dass der Heilige Geist in allen Glaubenden, in allen Jesus Vertrauenden lebt. Wenn wir unser Vertrauen in Jesus als unseren Gott und Messias gesetzt haben, dann gilt das uns, Geschwister. Gottes Heiliger Geist lebt in uns, in einem jeden von uns. Und wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann öffnet sich uns eine gänzlich neue Welt. Denn der Geist, der sitzt nicht nur da und wartet ab und dreht die Daumen. Nein, er beginnt sofort in uns zu arbeiten. Sofort. Es läuft also nicht so nach dieser Devise abwarten und Tee trinken. Nein, so läuft es nicht. Der Heilige Geist beginnt sofort zu arbeiten und lässt Neues in uns werden. Schauen wir uns an, was der Geist als Frucht hervorbringt. Eine Bibelstelle, die wir alle kennen, aber in dem Zusammenhang sehr wichtig. Galater 5, 22 bis 25. Galater 5, 22 bis 25. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben jedoch durch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften, und Begierden ans Kreuz genagelt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Ich finde gerade in der Übersetzung Gute Nachricht kommt dieser Aspekt wunderbar zum Tragen. Im Ergebnis gleicht der in uns wohnende Geist dann dem Charakter Christi. Das heißt, christliche Tugenden werden im Leben des Glaubenden nach und nach sichtbar. Man kann das an sich selber beobachten, man kann es an Mitmenschen beobachten, die im Geist Gottes wandeln. Aber, Geschwister, denken wir ja nicht, dass dies ein passiver Prozess ist. Denken wir ja nicht, dass diese Entwicklung ein passiver Prozess ist. Das ist er wirklich nicht, wahrhaftig nicht. Wir sitzen nicht nur herum, vertrauen auf Jesus, tun nichts und warten nur auf ihn, um uns plötzlich zu einer freundlichen Person zu entwickeln. Wir sind plötzlich eine freundliche Person. Nein, Geschwister, dazu gehört mehr. Mehr. Gott sendet seinen Geist in unser Leben. Das ist die eine Seite. Die andere, wir haben ihn zu empfangen und ihm zu gehorchen. Das ist die andere Seite. Der von Paulus in Vers 25 benutzte Begriff stammt aus der militärischen Ausbildung und bedeutet so viel wie im Gleichschritt mit dem Geist marschieren. Im Gleichschritt mit dem Geist marschieren. Marschierende Armeen sollen mit dem Ausbilder gleichen Schritt halten. Sie sollen auf derselben Höhe sein wie der Ausbilder. Darauf achten, wie schnell er marschiert und die eigenen Schritte seinem Rhythmus anpassen. Gleichermaßen ist das Leben im Geist. Wir beobachten Gott bei seinem Tun und Lernen, fortschreiten mit ihm, Schritt zu halten und ruhig an seiner Seite zu arbeiten. Sich im Gleichschritt mit dem Geist zu halten, ist allerdings manchmal leicht und manchmal auch etwas schwer oder schwerer, je nachdem, wie man es sieht. Wenn ich gut geschlafen habe zum Beispiel und fein gespeist habe, mit meiner Frau ein Gläschen Wein getrunken habe, nun, warum nicht? Auch das gehört dazu. Und sonst im Leben alles glatt läuft, und dann denke ich positiv über Gott und Mensch, gar keine Frage, dann fällt es uns leicht. Ich habe Frieden, ich habe Freude, ich fühle mich sanft, ich fühle mich freundlich. Geistesfrüchte, die sprudeln nur so aus uns hervor. Es sprudelt zu allen hin. Wunderschön. Aber was geschieht jetzt dann, wenn Sorgen mich nicht schlafen lassen? Auch diesen Aspekt im Leben kennen wir. Wenn ich krank werde und Schmerzen habe, wenn meine Kirche gerade so aussieht, als würde sie aus allen Nähten platzen, wenn so das Leben verläuft, wo bleibt dann meine Frucht des Geistes? Eine berechtigte Frage an dieser Stelle, denke ich. All diese Liebe, die Freude, Frieden, Geduld. Wo bleibt das? Die Lebenswürdigkeit, die Selbstbeherrschung. Zu solchen Zeiten, Geschwister, wird es wirklich viel schwerer, sich im Gleichschritt mit dem Geist zu halten. Versteht ihr, warum ich diesen Moment herausgegriffen habe aus dem Urtext? Und ich bin dankbar, dass wir heute einen kleinen Einblick bekommen haben in die Exegese, wie sie sein sollte. Und so muss auch sich mal den Text, die Aussage eines Textes vor Augen führen. Das ist, was hier gemeint ist. Wir wollen ja Gleichschritt halten mit dem Geist. Und so wollen wir jetzt die zweite Kraft uns mal anschauen, also die zweite Kraft geistlicher Lebensgestaltung. Die erste war das Wirken des Heiligen Geistes. Gott selbst kommt zu uns, um uns zu verändern. Und wir lernen, mit Gottes Heiligen Geist im gleichen Schritt zu gehen. Und besonders dann, wenn es schwierig wird. Jetzt zweitens, was das tägliche Leben in mir wirkt. Auch hier verweise ich wieder auf das Arbeitsblatt. Wenn es gleich zur Hand nimmt, fällt es am allerleichtesten, es auszufüllen. Was das tägliche Leben in mir wirkt. Gewöhnliche Erlebnisse, einschließlich Prüfungen, Tests, Drangsale und Versuchungen. Nochmals, das erste war, was Gott in uns wirkt. Das zweite handelt jetzt von Dingen, die das Leben in uns wirkt. Und das Leben wird eine ganze Menge in uns bewirken. Ich glaube, wir kennen das alle, Geschwister. Und nicht alles ist gut. Einiges ist sogar wirklich schlecht. Menschen verlieren ihre Arbeit. Beziehungen zerbrechen. Körper brechen zusammen, werden krank und sterben. Und es geht mitunter so weit, dass Menschen derart verdreht werden, zu meinen, andere erschießen zu müssen. Das sind schlimme Situationen. Immer wieder schockieren uns derartige Medienberichte. Es ist reale Welt, in der wir leben. Das Leben macht tatsächlich eine ganze Menge mit uns. Und nicht alles ist gut, Geschwister. Nicht alles ist gut. Gott verursacht nicht das Schlechte. Er lässt es Menschen zustoßen, aber er handelt nicht schlecht. Gott ist nicht die Quelle der Schlechtigkeit. Aber er lässt gewisse Dinge in unserem Leben geschehen. Er lässt Lebensumstände für uns schwierig werden. Er lässt Menschen leiden. Wir wissen das alle. Die Bibel nennt diese verschiedenen Dinge Prüfungen, Test und Drangsale. Geschwister, das mag unser Denken herausfordern. Aber hören wir gut zu, weil das, was ich jetzt sage, wirklich wichtig ist. Durch Prüfungen können wir Dinge erkennen, die geistliches Wachstum zuwiderlaufen. Durch Prüfungen können wir Dinge erkennen, die geistlichem Wachstum zuwiderlaufen, die sich unserem Schritt halten mit Gottes Geist geradezu in den Weg stellen. Denn wenn ich beispielsweise mit Menschen unter einem Dach lebe, die sich streiten und einander schlagen, ist es für mich äußerst schwierig. Da wird es äußerst schwierig, in Frieden und in Freude zu leben. Ich glaube, ihr stimmt mir dazu. Oder meinen wir, unsere chaotischen Lebensumstände würden einfach aufhören und wir würden trotz allem dem als Jünger Christi wachsen? Ich weiß nicht, wie oft wir uns diese Frage stellen, aber vor diesen Situationen stehen wir oder ähnlichen im Leben. Die Bibel sagt das nämlich nicht. Sie sagt sogar genau das Gegenteil. Tests, Prüfungen und Drangsale sind für Gott ein wesentlicher Teil seines geistlichen Bildungsprozesses an uns. Prüfungen bewirken in uns, was auf andere Weise einfach nicht geschehen könnte. Das ist es. Können wir das Wort Gottes wieder aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Jakobus 1, beginnend in Vers 2. Liebe Brüder, ihr braucht nicht zu verzweifeln, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Im Gegenteil, freut euch darüber. Denn durch solche Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, damit ihr in jeder Beziehung zur vollen geistlichen Reife gelangt und niemand euch etwas vorwerfen kann oder etwas an euch zu bemängeln hat. Das sind biblische Worte. Geschwister, Prüfungen bringen Gutes in uns hervor. Prüfungen bringen die Frucht des Geistes in uns hervor. Wer es Arbeitsplatz zur Hand hatte, wird sehen, da gibt es wieder was einzutragen. Prüfungen bringen die Frucht des Geistes in uns hervor. Fragen wir uns einmal, wie viele Menschen kennen wir, die wir als geduldig und zugleich als schwer geprüft bezeichnen können. Geduldig auf der einen Seite und auch schwer geprüft. Wie viel kennen wir davon? Ist es nicht wunderbar, Geschwister, derartige Menschen um sich zu haben? Menschen, die zum Beispiel im Verkehrsstau stehen, aber nicht verrückt spielen oder aufgeregt sind. Stattdessen kurbeln sie das Autofenster herunter. Tja, und genießen den schönen Tag. Auch auf der Autobahn scheint die Sonne. Menschen, die im Verkehrsstau sogar jetzt noch pfeifen können, ein Lied auf den Lippen haben, ist doch wunderbar. Auf der einen Seite werden sie schwer geprüft, besonders in ihrer Geduld, aber sie sind geduldig. Geschwister, können wir uns vorstellen, auch eine solche Person zu werden? Na, vielleicht sind wir es auch schon, das ist ja wunderbar. Aber es ist ja nur ein Beispiel. Oder jemand hat gerade seine Arbeit verloren und kann dennoch friedlich im Park spazieren gehen. In der Gewissheit, dass Gott ihm bei seiner Arbeitssuche beistehen wird. Anderes Beispiel. Was wäre uns persönlich diese innere Einstellung wert? Das ist eine Einstellungssache. Was wäre uns diese Einstellung wert? Paulus sagt in Philipper 4, Vers 12 folgendes. Ihr könnt es aufschreiben oder euch notieren. Paulus sagt in Philipper 4, 12, ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hunger. Ich kenne Mangel und Überfluss. Das Geheimnis für eine derartige innere Einstellung liegt in der Jüngerschaft Jesu. In der Jüngerschaft Jesu. Jesus folgen heißt zu lernen, Gleichschritt mit seinem Geist zu halten. In diesem Gleichschritt zu gehen, zu marschieren, voranzugehen, ihm zu folgen. Und die Folge ist, wir wachsen geistlich. Wir bringen Frucht des Geistes. Und dies ist ja jener Schatz, mit dem Jesus die neue Welt Gottes beschreibt. Das ist jener Schatz. Wir kennen das alle. Aber lesen wir nochmal darüber in Matthäus 13, Vers 44. Matthäus 13, Vers 44. neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Und dieser Schatz, Geschwister, ist geistlicher Natur. Dieser Schatz ist geistlicher Natur. Menschen, die ihn finden, wenden alles dafür auf, um ihn zu erwerben. Weil dieser Schatz ihnen so wertvoll ist. So wertvoll wie die ganze Welt. Alles, was man besitzt, gibt man dafür. Und erinnern wir uns, der Heilige Geist Gottes bildet diesen Schatz in uns. Diese Frucht des Geistes. Und wie, Geschwister, wird die Frucht des Geistes in uns hervorgebracht? Ja, durch Prüfungen. Durch Prüfungen. Geschwister, diese Wahrheit ist derart offensichtlich, dass alle Welt sie kennt. Aber viele Menschen vergessen, dass es für das geistliche Leben gilt. Das gilt für das geistliche Leben. Unsere Kultur kennt viele geflügelte Worte. Sie beschreiben es vortrefflich. Zum Beispiel, was dich nicht tötet, das macht dich stärker. Kein Schmerz, kein Gewinn. Und geflügelte Worte oder ohne Fleiß kein Preis. Das sind alles Worte, die in diese Richtung gehen, die das verdeutlichen. Denken wir doch nur mal an die Qualen moderner Fitnesscenter. Ich habe inzwischen durch meine Frau, die in einem Fitnesscenter, Reha nennt sich, sehr modern, arbeitet. Schön, dort hat es einen medizinischen Zweck. Aber Menschen rackern sich ab, um Muskeln aufzubauen. Und das ist ja auch ein Ziel dieser Fitnesscenter. Das ist ja an und für sich nicht falsch. Okay? Sie wollen ihren Körper gestellt aussehen lassen. Sie wollen einfach fit sein, wie man das heute so schön sagt. Sie arbeiten hart und fügen sich Leiden unter Umständen zu, um effektive Ergebnisse zu erzielen. Wie oft aber erfahren Menschen Schmerz und Leid und erkennen dessen Bedeutung für ihr Leben nicht? Das ist die ernste Frage, die ich euch alle stelle. Es ist Gottes Hilfestellung, um geistliche Muskeln aufzubauen. Geistliche Muskeln zu bilden. Stattdessen schreien Menschen einfach auf, laufen weg und denken, fürchterliches sei geschehen. Das ist leider der Alltag, häufig. Geschwister, Prüfungen sind massive Werkzeuge Gottes, um menschlichen Charakter in Christus gleichen Charakter umzuformen, zu wandeln, zu gestalten. Prüfungen sind massive Werkzeuge Gottes, um menschlichen Charakter in Christus gleichen Charakter zu wandeln. Auch Petrus spricht davon. Wenn er sagt, dass Leiden wie ein Feuer ist, das Gold läutert. Ein Feuer, das Gold läutert. Bei jeder Prüfung erinnert es uns, dass uns dieses Feuer verfeinert und reinigt, zu einem passenderen Gefäß für Gottes Vorhaben formt. Lesen wir Römer 5, die Verse 1 bis 5. Römer 5, 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Nur eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Beachten wir, dass die Rettung ja schon geschehen ist und sicher ist. Die ist schon geschehen und ist sicher. Sogar schon, bevor wir über geistliches Wachstum in Christus jetzt zu reden beginnen. Rettung ist ein Geschenk Gottes. Und danach folgen geistliches Wachstum und gute Werke als Ergebnis. Unser geistliches Wachstum ist das Ergebnis der Rettung, nicht eine Bedingung dafür. Weiter in Römer 5, Vers 3. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen, durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Gott benutzt die täglichen Erlebnisse, um uns in eine Christusgleiche oder ähnliche Person zu gestalten. Er verwendet zum einen das Gute im Leben, die glücklichen Zeiten. Denn wenn wir wie Jesus sein wollen, müssen wir auch lernen, feiern zu können. Auch das gehört dazu. Denn niemand feiert so wie Gott. Aber Gott gebraucht auch die schwierigen Zeiten. Und sie formen uns 100-mal stärker. 100-mal stärker als die angenehmen. Unser Leiden schafft in uns die Fähigkeit, im Vertrauen auf Gott durchzuhalten, dass er sich auch in den Dingen, die nicht richtig laufen, um uns kümmert. Und das wiederum bewirkt in uns Hoffnung, befähigt uns, Gottes Bereitwilligkeit zu sehen, sich stets um uns zu kümmern. Vers 4 sagt, diese Hoffnung enttäuscht nicht. Wenn wir in schwierigen Zeiten durchhalten, werden wir schließlich sehen, dass diese Dinge sich positiv auswirken. Das werden wir hinterher immer sehen. Und rückblickend können wir auch viele Beispiele sehen. Wir können uns wirklich darauf verlassen. Wir können darauf vertrauen und sehen, wie Gott uns zum Ziel führt. Ist das nicht wunderbar, Geschwister? Unsere innere Umwandlung werden wir auf eine Weise erfahren, die uns zeigt, wie Gott unsere jeweilige Erfahrung verwendet hat. Stets will er uns ja formen. Er formt uns immer weiter. Und zwar auf seine Weise. Und schließlich werden wir es bewiesen sehen, dass unsere Hoffnung allezeit berechtigt war. Mitten in unseren Leiden kümmerte sich dieser Schöpfergott dann um uns. Selbst in Zeiten, in denen wir das Gefühl hatten, wir haben uns verlassen. Auch diese Momente kennen wir sicherlich auch. Letztlich sehen wir, dass wir stärker geworden sind. Stärker als wir waren. Und darauf kommt es letztlich an. Das ist geistliches Wachstum. Erklären wir nicht jedes Mal das Ende der Welt. Geschwister, das meine ich ernst. Wenn uns Schwierigkeiten begegnen, es kommt immer wieder vor. Aber erklären wir nicht jedes Mal, jetzt geht die Welt unter oder ähnliches. Sondern lernen wir, jedes Erlebnis als Gelegenheit zu sehen, in der uns Gott seine totale Kompetenz und Treue demonstriert und bestätigt. Jesu Wahrheit überzeugt uns täglich immer mehr. Immer stärker verstehen wir, was Jesus in Markus 1, Vers 15 sagte, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, diese wunderbare Nachricht. Mit anderen Worten, das Königreich Gottes ist gekommen und steht uns offen, ist für uns verfügbar. Unser tiefer in Jesus verwurzelter Glaube macht unsere Veränderung möglich. Unser Glaube in Jesus macht unsere Veränderung möglich. Und wie schwierig das ist, wissen wir. Denn es handelt sich um eine gewaltige Änderung unseres Denkens. Eine gewaltige Änderung unseres Denkens. Um diese große Änderung zu erreichen, Geschwister, müssen wir mehrere kleine Änderungen machen. Damit wir in die von Gott gewünschte Richtung wachsen können. Das heißt, wir müssen üben und unsere Prüfungen richtig zu sehen, um auf unsere Prüfungen richtig reagieren zu können. Und auf Können liegt hier die Betonung. Und das führt uns jetzt zu unserem dritten Abschnitt. Drittens, was ich in mir selbst wirke. Und viele nehmen schon wieder das Arbeitsblatt zur Hand, und das ist richtig. Hier wartet schon wieder etwas zu ergänzen. Was ich in mir selbst wirke. Geistliche Übungen und Disziplin. Als erstes haben wir gesehen, dass Gott in uns macht, also in uns wirkt, das Wirken des Heiligen Geistes. Dann haben wir gesehen, was das Leben in uns macht, in uns wirkt, die täglichen Lebenserfahrungen, die uns gestalten. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir selbst in uns wirken. Wir wollen unsere individuelle Disziplin einüben. Sie wird im Laufe der Zeit unser gesamtes Denken und unser gesamtes Verhalten verändern. Der Brief des Paulus an die Kolosser zeigt uns, was wir bei dieser Dynamik unserer Veränderung zu tun haben, um Christus ähnlicher zu werden. Schlagen wir dazu Kolosser auf. Kolosser 3, wir werden die Verse 12 bis 17 lesen. Hier sehen wir es noch einmal, Geschwister. Wir sind schon von Gott erwählt. Durch Gnade und Vertrauen sind wir heilig und rechtschaffen in Christus. Also lesen wir Kolosser 3, 12 bis 17. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Geschwister, ziehen wir diese Tugenden jeden Morgen genauso an wie unsere Kleidung? Kleiden wir uns täglich bewusst mit herzlichem Erbarmen, mit Güte, mit Demut, mit Milde, mit Langmut? Weiter in Vers 12 nochmal. Ziehet nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. In einfacher Sprache würden wir ganz einfach sagen, findet einander ab. Finden wir uns miteinander ab. So wie wir sind, nehmen wir uns an. Was bedeutet diese geistliche Disziplin? Ganz praktisch für unser tägliches Leben. Denken wir doch nur mal an eine Person, die uns reizt. Wir kennen das. Eine Person, die uns reizt, eben nur weil unsere Persönlichkeit mit der des anderen irgendwie kollidiert.
Das ist nur allzu menschlich, das gibt es immer wieder. Und hier die Antwort. Finden wir uns einfach damit ab. Finden wir uns einfach damit ab. Wenn diese Person uns das nächste Mal ärgert, finden wir uns einfach damit ab. Sagen wir nicht die Worte, die uns gerade in den Sinn kommen. Reden wir über diese Person nicht hinter ihrem Rücken. Aber verzeihen wir ihr für das, was uns ärgerte. Geschwister, das kann jeder von uns tun. Das kann jeder von uns tun. Das steht völlig in unserer Macht. Und wenn wir darin geübt sind, dann sind wir Jesu Gebot, unsere Feinde zu lieben, tatsächlich wieder einen Schritt näher gekommen. Wieder einen Schritt näher gekommen. Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welches das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe, und seid dankbar. Seien wir dankbar, Geschwister. Achten wir darauf, wie sich unsere Einstellung für den Rest des Tages ändert. Das geschieht tatsächlich, Geschwister. Achten wir darauf, wenn wir diese geistige Übung praktizieren. Erleben wir Freude pur, was an uns geschieht. Freude entsteht als Frucht des Geistes, wenn wir unser Denken trainiert haben. Denken an die Muskeln von der Fitnessangelegenheit. Naja, das ist ein geistiges Bild dafür. Oder ein Bild, das uns diese geistige Disziplin sehr nahe bringt. Wir erleben Freude, weil Gott anwesend ist. Und erkennen, wie gut das Leben ist. Auch Leben ist nicht selbstverständlich. Weiter in Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrend und ermahnend mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade. Lassen wir Gottes Wort in uns wohnen. In unserem Verstand und auch in unserem Herzen. Anbetung ist eine geistliche Disziplin. Sie stellt unser Herz auf Gott ein. Wir sollten alle Arten von Liedern singen. Auch das ist wieder ein Beispiel, das ich geben möchte. Und nicht nur diejenigen, die wir persönlich mögen. Singen wir diejenigen Lieder, die auch unser Nebenmann oder Nebenfrau, unser Nachbar, gerne mag. Und weil das genau das ist, was Jesus tun wird. Vers 17. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott dem Vater durch ihn. Die Bibel ist voll solcher Anleitungen, wirklich voll. Und zwar für jedermann, der geistlich wachsen will. Leider nehmen nur sehr wenige Menschen diese Gelegenheit wahr. Stattdessen verbringen sie beispielsweise ihre Zeit lieber mit Fernsehen. Ist auch eine Zeit. Beschäftigung. Und zwar eine sehr weit verbreitete. Nicht, dass Fernsehen an und für sich schlecht wäre, das will ich nicht sagen, aber es gibt einen Knopf zur Auswahl der Sender, es gibt einen Knopf zum Aufmachen, zum Zumachen, zum Laut, zum Leise machen und so weiter. Wir haben es in der Hand. Auch Fernsehen ist nämlich eine geistliche Disziplin. Eine geistliche Disziplin. Und bedenken wir, viele sind seine Jünger. Viele sind Jünger des Fernsehens. Die Getreuen verbringen täglich Stunden damit. Und in diesem Fall lehrt sie dann das Fernsehen, wie man leben soll.
Jüngern dieser geistlichen Disziplin bringt es unter anderem bei, dem Ehegatten untreu zu sein. Es bringt ihnen bei, das ist am wichtigsten, den eigenen Weg zu gehen. Ne? Ah, ja, du bist doch groß, ne? Du gehst deinen Weg, du hast ein Recht darauf. Und niemals darauf zu verzichten, auf dieses eigene Recht, vermeintliche eigene Recht. Niemals darauf verzichten, es einzufordern. Weil eben unbedachter Fernsehkonsum zu einer wesentlichen geistlichen Disziplin geworden ist, bleibt geistliches Wachstum, also aus Gott geborenes Wachstum, geradezu auf der Strecke. Ich will das ganz kurz erläutern. Geistliches Wachstum, wie auch geistlicher Niedergang, geschehen nicht auf einen Schlag. Es ist, wie das Sprichwort sagt, steter Tropfen höhlt den Stein. Steter Tropfen höhlt den Stein. Oder mit positiven Worten gesagt, nur diejenige Disziplin, die ich ständig trainiere, kann ich meisterlich ausleben. Da können Sie es jetzt positiv wie auch negativ sehen. Was ich trainiere, ob Stunden, tagelang vom Fernseher Filme, die wirklich nicht das Anschauen wert sind, aufzunehmen, zu konsumieren oder mich mit Gottes Weisungen zu befassen. Es liegt in meiner Hand. Nur diejenige Disziplin, die ich ständig trainiere, kann ich meisterlich ausleben. Und dabei bedarf es eines Trainers, der mich in meiner Disziplin trainiert. Wir kennen es vom Sport her. Ob ich nun am PC flüssig schreiben will, mit meinen 10 Fingern, ich muss also erst einmal die Tasten lernen, ASDF. ASDF, das muss mir praktisch aus dem Blut gehen, oder JKLÖ, das muss mir aus den Fingern herauskommen. Ich muss es buchstäblich in den Griff bekommen. Oder wenn ich am Klavier bezaubernde Melodien den entlocken will, ja, dann beginne ich einfach mal die Tonleitern zu üben. Der Punkt ist, auf den ich hier anspreche, ich wache nicht eines Tages auf und beherrsche den PC. Oder ich wache auf als berühmter Pianist. Nein, so läuft es nicht. Sich einer bestimmten Disziplin zu unterwerfen bedeutet, dass wir durch andere eine Ausbildung von etwas anderem bekommen. Etwas, was wir einfach selber noch nicht beherrschen. Durch menschliche Willenskraft allein kann ich kein Horowitz werden und mit Werken von Liszt oder Tschaikowski menschliche Herzen erobern. Das geht einfach nicht. Aber ich kann täglich üben, das kann ich. Ich kann täglich üben und ich werde besser, als ich im Augenblick eben bin. Allein durch reine Willenskraft kann ich nicht Mozarts Requiem spielen. Aber ich kann mich täglich ans Klavier setzen und Tonleitern üben. Ich kann einfache Lieder lernen, wenn ich genügend Zeit damit verbringe. Und eines Tages werde ich auch tadellos Mozart spielen können, wenn ich Schritt für Schritt vorangehe. Schritt für Schritt vorangehe. Durch Übungen kann man Großes erreichen. Wir können immer fähiger werden, anderes zu tun. Und rückblickend kann das jeder von sich bestätigen, was man geübt hat, das kann man. Die Bibel gibt uns nicht viele systematische Lehren über geistliche Übungen. Da steht nicht viel darüber drin. Aber sie gibt uns Beispiele. Beispiele, ja, jede Menge. Die Bibel zeigt uns Menschen, wie sie gelebt haben. In der Bibel können wir uns die Art und Weise ansehen, wie sie gelebt haben, um Christus ähnlicher zu werden. In 1. Korinther 11, Vers 1 sagt Paulus, folget meinem Beispiel, folget meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Geschwister, wie weit leben wir bereits, was wir von Paulus gehört haben? In Philipper 4,9 sagt Paulus, lebt so, wie ich es euch gelehrt und weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und an mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Paulus sagt hier, lebt so, wie ihr mich habt leben sehen. Jeder in Philippi wusste, wie Paulus lebte. Sie kannten seine Handlungsweisen, seine Beispiele und Gewohnheiten. Für die Philipper war es einfach, sie zu sehen und zu verstehen. Paulus musste nicht jede Kleinigkeit seiner geistlichen Fortbildung erwähnen. Unser bestes Beispiel für geistliche Übungen ist natürlich Jesus selbst. Er war derjenige, der Paulus lehrte. Jesus zeigt uns definitiv, wie man in Gottes Reich zu leben hat. Er ist derjenige, den wir letztlich ähneln sollen. Wir tun, was er sagte. Tun wir aber auch, was Jesus tat. Er verbrachte oft viel Zeit in Zurückgezogenheit und in Stille. Wie oft ziehen wir uns zurück in die Stille? Wir sehen, dass er ein gründlicher Kenner der Heiligen Schrift war. Wie weit folgen wir ihm in die Tiefen des schriftlichen Wortes? Wir sehen, dass Gebet ein konstanter und kraftvoller Teil seines Lebens war. Wie kraftvoll und wie konstant beten wir? Wir sehen, dass er seinen Nächsten diente. Inwiefern dienen wir unserem Nächsten und folgen damit seinem Beispiel? Wenn wir erfasst haben, Geschwister, wie geistliche Übungen funktionieren, dann können wir sogar unsere ganz persönliche Disziplin ausarbeiten. Unsere ganz persönliche geistliche Disziplin. Eine Disziplin, die für uns persönlich und ganz individuell funktioniert. Für niemand sonst im ganzen Universum. Wenn ich zum Beispiel die Tugend der Geduld lernen möchte, dann übe ich es entsprechend. Das kann ich. Habe ich beispielsweise eine längere Autoreise vor mir, dann plane ich einfach mehr Zeit ein, als ich vermutlich brauche. So einfach ist das. Ich ordne mich dann in diesem Bewusstsein, dass ich ja Zeit eingeplant habe. Ich ordne mich dann in die Kolonne ein und versuche nicht jedes Auto zu überholen. Nur ein Beispiel. Auch vielleicht fahren wir schon in dieser Disziplin. Auch das ist möglich. Aber für diejenigen, die das noch nicht können, bedeutet es unter Umständen harte Arbeit. Haben wir uns schon einmal darüber Gedanken gemacht, dass diese Arbeit an mir selbst geistliche Muskeln baut? Arbeit dieser Art macht langsam aber sicher einen geduldigen Menschen aus mir. Wie schön ist es, Geschwister, zu wissen, dass Gott mich trotz meiner Macken liebt. Und ich nehme mich da nicht aus. Absolut nicht. Wie schön, das Leben nehmen zu können, wie es kommt. Wie schön, meine Errettung frohen Herzens genießen zu können.
Tatsächlich hat Gott für einen jeden Menschen einen Plan. Und dieser Plan funktioniert. Jeder Mensch kann geistlich in Christus wachsen. Wir können uns wirklich ändern. Unsere Rettung hängt nicht von uns selber ab. Unsere Rettung hängt von Jesus ab. Und sie ist sicher, Geschwister. Sie ist sicher. Aber wovon Jesus uns gerettet hat, das ist das fehlgeleitete, das erbärmliche Leben, das Menschenleben, wenn sie Gott nicht kennen. Jesus hat uns von dieser Lebensweise gerettet. Wir müssen daran nicht länger leben. Vertrauen wir auf Jesus und folgen wir ihm. Beachten wir, in jeder Sekunde unseres Lebens bildet uns Jesus aus. In jeder Sekunde unseres Lebens bildet uns Jesus aus. Warum wohl derart intensiv? Um Menschen zu verändern. Um Menschen zu verändern. Und diese Kirche, der wir angehören, existiert, um allen Menschen durch dieses Ausbildungsprogramm Jesu zu helfen. Wahre Jünger Jesu zu werden. Wahre Jünger Jesu zu werden. Wir gewinnen Verlorene. Wir helfen Menschen, christlichen Charakter zu erwerben. Wir rüsten Arbeiter zu, um das Werk Gottes in der Welt auszuführen. Ein wirksamer Jünger Jesu ist einer, der gewonnen, aufgebaut und ausgerüstet worden ist. Aufbauen von Glaubenden bedeutet geistliche Gestaltung, um wie Jesus zu leben. Im Besonderen gilt dies für Kleingruppen. Jeder kann sich hier am geistlichen Wachstum des anderen beteiligen. Denn wir wissen es alle, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte, sagt Jesus in Matthäus 18, Vers 20. Wenn wir das Prinzip vom Hirten und Schaf richtig verstehen, ich habe darüber ja zwei Predigten gegeben. Wenn wir das Prinzip vom Hirten und Schaf richtig verstehen, dann verstehen wir auch, dass wir alle Schafe und Hirten in einer Person sind. Wir sind Schafe und Hirten in einer Person. So wie Jesus unser Hirte ist, so sind wir anderen, die im geistlichen Wachstum noch nicht unsere eigene Reife erlangt haben, helfende Hirten. Helfende Hirten. Hirten, die Menschen auf dem geistlichen Weg zu Jesu Charakter begleiten. In dieser engen Beziehung von zwei oder drei Personen können wir alle Aspekte geistlichen Wachstums, die wir heute beleuchtet haben, leichter weiterbringen als irgendwo sonst. Wenn wir zu zweit oder zu dritt beisammen sind, dort geht es relativ leicht. Erstens, in Kleingruppen helfen, sich dem Wirken Gottes, dem Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen. Kleingruppen sind dazu in der Lage. Und unter Kleingruppen verstehe ich, ja, wenn zwei zusammenkommen, vielleicht auch drei. Gott hat versprochen, mitten unter uns zu sein, wenn zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Es ist leicht, sich in einem größeren Gottesdienst vor Gott zu verstecken. Aber in einer kleinen Gruppe ist dies nicht so leicht. Deshalb ist die Kleingruppe für unser geistliches Wachstum so wichtig. Das ist auch der Grund, warum wir sie mehr und mehr fördern werden. Zweitens, Kleingruppen sind eine Gemeinschaft, in der wir unsere Prüfungen teilen können. Wir haben die Prüfungen angesprochen und wir können sie unter vier Augen im kleinen Kreis miteinander teilen. Wir werden ermutigt, sie als Ausbildungsgelegenheit zu nutzen. Ähnlich wie es jetzt schon in Hauskreisen ja praktizieren, tauschen wir unsere Prüfungen und Erfahrungen untereinander aus. Wir spüren Gottes liebevolle Führung und Ausbildung wie nie zuvor, weil uns Gott selber zu Menschen verwandelt, die er durch Jesus und den Heiligen Geist in sein Reich führt. Und drittens, in den nun entstehenden Kleingruppen wachsen geistliche Disziplinen. Immer wieder vergleichen wir Jesu Leben mit dem unseren. Wir teilen unsere Versäumnisse und Erfolge. Und glaubt mir, es gibt viele Versäumnisse und Erfolge miteinander zu teilen. Wir erleben Gottes Gnade und finden Disziplinen, die uns geistig wachsen lassen. Gleich einem Klavierspieler, der sich vorgenommen hat, die Tonleiter zu üben. Für jeden sind die Disziplinen anders, weil das Leben eines jeden anders ist. Kleingruppen wollen helfen, und zwar jedem helfen, geistlich zu wachsen. So schnell oder gemächlich, wie es unser Leben in diesem Moment ermöglicht. Verträgt, ja. Aber nichts verändert so stark als unsere christliche Verantwortung füreinander. Nichts verändert so stark als unsere christliche Verantwortung füreinander. Geschwister, die erlösende Nachricht des Evangeliums sagt uns, und damit komme ich wirklich jetzt zum Ende, Christus kam, um uns aus dem Elend zu retten, in dem die meisten Menschen leben. Er hat uns einen Platz an seiner Seite für alle Ewigkeit gegeben. Er hat für jeden einen Weg vorgesehen, auf dem er wirklich geistlich wachsen kann. Sogar unter unseren gegenwärtigen Umständen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, um uns innerlich zu verändern. Er lässt Prüfungen zu, um unser Leben neu zu gestalten. Und Jesus Christus lehrt uns geistliche Disziplinen, die seinen Charakter in uns formen. Gott segne euch alle.